Der Podcast über Politik und Beteiligung.
Wir haben so einen schönen Claim, etc. pb. Ist der Podcast über Politik und Beteiligung, der engagierte Menschen in der Kommunalpolitik mit spannenden Anregungen unterstützt, damit sie noch bessere Ergebnisse für ihre eigene Kommune erreichen. Wir sitzen hier in Loccum, im wunderschönen, nicht im Kloster, sondern in der Evangelischen Akademie, schauen aber aufs Kloster und haben jetzt den dritten Tag des Participation Innovation Camps.
Ja, das hört sich gut an.
Ja. Hast du Partizipations-Innovationen kennengelernt?
Ja, doch. Also das ist ja der Grund, warum ich auch zu dieser Prozedere-Veranstaltung mich angemeldet habe, wiederholt, weil ich schon im letzten Jahr den Eindruck hatte, es sind Dinge dabei, die für mich neu sind und mich auch motivieren, mit neuen, anderen Sichtweisen, Perspektiven auseinanderzusetzen. Also insofern, ja, es gab Innovationen für mich. Ob das eine Innovation oder die eine oder andere Innovation für die Arbeit im Beteiligungsbereich angeht, weiß ich noch nicht einzuschätzen.
Jetzt müsst ihr wissen, neben mir sitzt Jürgen Erdl, der macht seit, ich weiß, 30, 40, 50,
na ja,
60
komm, das ist gemein.
Jugendbeteiligung, also, auch digitale Jugendbeteiligung programmiert auch selber.
Ja, also ich komme ursprünglich aus der Medienpädagogik und das ist ja schon mehr als 35 Jahre, dass ich da aktiv bin. Also Jugendarbeit und Medien. Und insofern war für mich Beteiligung eigentlich immer auch immanente Aufgabe des Tuns in der Jugendarbeit. In einem Haus der offenen Tür, wo ich einen Medienschwerpunkt auch mit eingerichtet habe. Und damals noch mehr analoge Medien, Bürgerradio und eben halt Videoproduktion. Aber mit den ersten Computern ging es dann auch gleich mehr los. Was können die dafür bringen, dass man auch mehr gemeinsam macht, Dinge zielgerichteter eben halt auch ja, dokumentiert? Viel mit Bildern und die dann auch entsprechend streut, mehr Reichweite erzeugt. Das hat mich damals bis heute begeistert, dass das, was wir heute Social Media nennen und früher mal einfach Mailboxen waren, Kommunikation über kalte Drähte stattfinden kann und das gleichzeitig auch mit, wenn es sein soll, auch heißer Emotionen.
Aber damit ist es noch ungewöhnlicher, dass dich noch irgendwas überraschen kann.
Na, das ist eigentlich nicht so, weil man hat ja immer noch auch einen eingeschränkten Kreis, in dem man sich rein arbeitsmäßig bewegt, weil die Zeit frisst natürlich auch die Möglichkeiten, sich weiter zu orientieren. Man nimmt sich ja zwar immer vor, ich müsste dies und jenes noch lesen und hierhin fahren und mit dem mal telefonieren oder hier eben halt auch noch mal ausführlicher nachfragen. Das sind natürlich die Aufgaben des Alltags, die einen da auch einholen. Und insofern ist das schon auch spannend, Tagungen, Konferenzen, Dinge aufzugreifen. Ich tue es eben sehr gerne auch im internationalen Austausch. Das ist auch da, wo ich jetzt meinen Arbeitgeber gefunden habe in den letzten 20 Jahren. Das ist die Fachstelle für internationale Jugendarbeit, IAP in Bonn. Wobei ich nicht so oft im Büro bin, muss ich gleich gestehen, aber ich bin mehr unterwegs, eher national unterwegs, bundesweit. Habe aber auch immer Gelegenheit, Dinge zu erfahren, in Austausch zu haben mit Kolleginnen, die auch im Bereich Medien, Digitalisierung, Beteiligung arbeiten, die an Open Government Herausforderungen tätig sind. Und da gibt es schon ganz überraschende Zugänge, die ich für mich sonst nicht sofort erschlossen hätte, vielleicht später mal entdeckt oder vermutlich die Zeit verpasst hätte, die in Skandinavien, aber auch in Schottland interessanterweise, in den Niederlanden passieren.
Was sind denn so aktuelle Trends? Was muss man denn heute machen, um richtig
Also es ist einmal die Selbstverständlichkeit, dass digitale Medien für Kommunikation, Beteiligung, Gestaltung von Gesellschaft genutzt werden. Das ist bei uns ja immer noch so in Deutschland eher so das Diskussionsproblem der Trennung von analog-digital. Wie viel ist offline, wie viel ist online? Digital-Detox-Geschichten, die dann eben halt weg vom Handy, weg vom Bildschirm, raus in die Natur. Wir müssen mehr zusammen, wir müssen face-to-face. Die Fragen, die tauchen in anderen Ländern gar nicht mehr so auf. Also mittlerweile habe ich mir auch angewöhnt, habe das aufgegriffen und versuche mehr dann vom Postdigitalen zu sprechen, damit man das einfach mal überwindet, sondern schaut, was ist die Herausforderung, wo sind die Probleme, die zu lösen sind, wie finden wir Zugänge, was für Möglichkeiten haben wir und das nicht aufzutrennen, aha, das sind offline, das sind Online-Zugänge, das ist digital, das ist analog, sondern zu schauen, was ist mein Werkzeugschrank und dann nutze ich eben halt die Dinge, die dann zielführend sind. Und das macht man in anderen Ländern schon eher, weil die Diskussionen da auch gar nicht so lange geführt worden sind, sondern einfach gesehen hat, aha, hier sind Instrumente, um eine bessere Lösung zu schaffen. Manchmal liegt es auch daran, dass es entsprechend der Bedingungen, dass es ein Flächenland ist, in skandinavischen Ländern gar keine andere Erreichbarkeit gegeben wäre. Gut, dann macht man diese Dinge und macht sie auch nicht so defizitorientiert, wie das bei uns ist, sondern vielmehr eben halt auch offensiv dahingehend, dass Ideen gesammelt werden. Also nicht immer, es gibt ein Problem und darüber müssen wir jetzt verhandeln und Lösungen finden, sondern was können wir besser machen? So, und wer hat eine gute Idee, wie könnten wir unser Wohlbefinden bereichern und. Und allein diese Einstellung ist viel einladender zum Mitmachen. Also das ist ja der eigentliche Zugang, unabhängig davon, auf welchem Kanal und in welcher Befindlichkeit und ob nun offline, online, digital, analog, das stattfinden kann, sondern ja, so viele Türen zu öffnen, dass man sich einbringen kann.
Ich kenne das aus der digitalen Bildung, da ist ja auch der Spruch, die Tablet-Klasse ist eigentlich totaler Quatsch. Es gibt auch keine Zirkelklasse und keine Buchklasse. Ja. Man nutzt einfach das Tool, was funktioniert und was die Menschen weiterbringt.
Ja, aber das ist natürlich ein ganzes Stück verpasst worden, auch bei den Kolleginnen, sich so mit dem Thema zu befassen. Es war ja eher angstbesetzt. Jetzt muss ich was mit Computern, jetzt muss ich was mit Smartphones machen, jetzt muss ich all meine Eventgeschichten anreichern mit digitalen Elementen. Und diese furchtbesetzten Geschichten führten da eher dazu, dass man ja das eben halt so er verdrängt hat. Also wenn es denn sein muss, dann mache ich jetzt auch mal was mit Internet. Und das ist natürlich überhaupt nicht zielführend, sondern wo sind die Lebenswelten derer, die ich ansprechen möchte? Dazu gehört untrennbar digitale Medien, Internet dazu. Also muss ich mich auch da bewegen. Meine Erreichbarkeit kann sich nicht reduzieren auf Öffnungszeiten von bis. Und ich habe auch eine Telefonnummer oder es gibt ein Vorzimmer, wo ich gefiltert werde, bis dass man mich belästigt. Nein, ich muss dann auch aktiv dort auftreten, erkennbar sein, wo andere, die ich ansprechen möchte, unterwegs sind. Und das führt nicht dazu, dass ich mehr belästigt werde oder mehr zu tun hätte oder mein Kommunikationsaufwand größer wäre, sondern es beruhigt eher mich als auch diejenigen, die mich dann dort kennenlernen, sehen, wahrnehmen, dass ich eben halt im Zweifelsfall, wenn irgendwas anliegt, auch auf dem Kanal ansprechbar wäre. Und insofern ist das eher eine Entlastung. Aber wenn man die Sichtweise nicht hat, also diese Haltung nicht entwickelt oder nicht entwickeln konnte, weil entsprechende Fortbildungen auch nicht angeboten wurden, das zu reflektieren oder der Arbeitsalltag so strukturiert wurde vom Arbeitgeber, dass gar kein Platz war, auf Veränderungen einzuführen und auszuprobieren, dann, klar, dann bin ich natürlich jetzt auch den Dingen hinterherlaufend und machen mir mehr Probleme eigentlich jetzt, als ich sie schon längst hätte lösen können, dadurch, indem ich mich mehr geöffnet hätte für neue Zugänge und neue kommunikative Wege.
Wie nimmt man denn Politik und Verwaltung mit? Was sind denn die Hauptargumente? Das, also den besseren
wenn es dann eben das größte Argument, was ich mir eigentlich immer aufbewahre bis zum Ende, wenn ein Beratungsgespräch da ist, ist, dass der biologisch eintretende Tod letztendlich darüber entscheidet, was bis dahin am politischen Erbe gerettet werden konnte für die nachwachsende Generation oder nicht. Und das öffnet sehr schnell die Augen. Also auch ich drohe das dann auch an und sage, also, ihr müsst was machen, weil wenn ihr nicht dafür sorgt, dass junge Menschen mit eingebunden werden, wenn sie nicht ein Engagement entwickeln, kommunale Politik mitzugestalten, sich zu engagieren vor Ort, dann wird all das, was ihr an Anstrengungen hattet in den letzten Generationen, in den letzten Jahrzehnten, die ihr selber auch geackert habt, waren für die Katz. Schlichtweg. Also weil man nimmt es mit ins Grab und danach kommt nichts mehr. Es wird höchstens eine Leere entstehen und mitunter auch besetzt werden von extremen Kräften, Radikalisierung, ja, von selbsternannten Alternativen, die keinen sind. Und Von daher ist das eine eigentlich offensichtliche Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass man das, was man zu vererben hat, dann auch erbrechtlich gesichert bei der nachfolgenden Generation ankommt. Und das wird zu wenig bedacht, sondern dann sitzt man mal vielleicht zusammen, Altersdurchschnitt in Ausschüssen und Stadträten mitunter weit über 70 und beklagt, dass die jungen Leute nichts tun, aber man hat selber nichts dafür getan, sie mit einzubinden. Weil das ist auch das Argument letztendlich für sich zu öffnen, für alle Zugangstechniken, Werkzeuge, die man braucht, um junge Menschen anzusprechen, sie mitzunehmen, weil man ist zwangsläufig dieser Situation ausgesetzt, dass irgendwann mal Ende ist. Und je größer das Alter ist, selber bin ich 63, ich habe noch vielleicht ein paar Jahre, muss man ja auch für sich erschließen, ja, also bis wann bist du denn auch so arbeitsfähig, dass du noch was mitgestalten kannst. Und was erwartest du, was man auch nach dir tut? Aber um das zu ermöglichen, braucht man mehr Ansprache. Es findet nicht so offensichtlich statt, leider, wie man sich das auch erhofft. Also es ist dann immer auch ein bisschen Schockstarre dabei, wenn man das gesagt hat. Das ist so ähnlich wie beim Klimawandel. Ja? Also alle wissen, es brennt, aber man will nicht selber bei der Feuerwehr sein. Ja?
Ja. Hast du ein paar Beispiele für uns, wo das gelungen ist?
Na, das sind ja immer auch Dinge, die ganz lange dauern. Also manchmal sind das ja auch locker 10 Jahre, die ja zusammenkommen, bis das dann Bewegung ins Ganze kommt. Das ist jetzt ganz interessant, dass ich eingeladen worden bin, auch in der Stadt Bonn, die jetzt Jugendbeteiligung aufstellen wollen. Ich weiß das von einem Kollegen, der damals, also noch als junger Mensch im Ausschuss für Jugend saß, immer wieder dafür plädiert hat, dass es auch ein Jugendparlament gibt in Bonn. So. Und es ist immer gescheitert. Das ist ja schon 20 Jahre her. Und erst durch Generationswechsel und durch die öffentliche Diskussion, was Partizipation angeht, ist jetzt dann der Punkt da, wo man einen Termin hat, um sich zusammenzusetzen und zu überlegen, dass man das doch auch macht. Dazwischen sind ja auch mehrere Parteiwechsel gewesen in der Spitze der Verwaltung und in der Besetzung des Rates. Ja, die Ausrichtungen waren sehr unterschiedlich. Das heißt also, Institutionen oder eben halt Gebilde wie eine Kommune, die ziehen Probleme auch parteiübergreifend weiter und finden dann vielleicht auch irgendwann dann tatsächlich den Punkt, wo sie sich richtig entscheiden. Das heißt, man muss sehr, sehr, sehr früh solche Dinge schon anstoßen und dann führen sie letztendlich doch zum Erfolg, aber man muss auch den langen Atem haben, ja.
So, jetzt machst du mich fertig. Du siehst überall auf der Welt die coolsten neuen Jugendbeteiligungsformate und kommst mir jetzt mit dem Jugendparlament. So eine olle Kamelle, keiner will sich mehr auf 2 Jahre irgendwo binden oder sich in den Bauausschuss setzen.
Das ist richtig. Das wird ja auch nicht so stattfinden. Es hat keinen Zweck, gegen solche Begrifflichkeiten, die ja ursprünglich meine Diskussion war, sofort anzutreten, zu sagen, das bringt aber nichts, müssen wir alles ganz anders machen, sondern dann kann man auch solche Jugendforums, Jugendparlamente, Jugendrat, Überschriften, die kann man gerne mitnehmen und nachher dann ausgestalten, also wie sie dann funktionieren. Und dann ist es auch ganz selbstverständlich, dass auch ein Jugendparlament sich mit Technologien dann auch ausstattet, um sich selber zu organisieren und eine transparente Arbeit dann auch zu ermöglichen und andere mitzunehmen. Weil die delegiert, gewählt, aufgerufen in Jugendräten, Jugendforen sitzen, die beklagen ja selber, dass sie manchmal, wenn sie schon 2 Jahre dabei sind, das Gefühl haben, gar nicht mehr für die Jugendlichen zu sprechen, für die sie ursprünglich mal ausgeguckt waren oder eingeladen waren. Insofern suchen sie selber ja auch nach Wegen eben halt der Beteiligung von anderen Jugendlichen, so wie wir auch Bürgerbeteiligung grundsätzlich suchen. Wenn man dann offen ist und die Möglichkeit hat, es ist eine beschlossene Sache, so wie setzen wir das um und das eben halt nicht mit dem Anspruch, es muss aber so und so passieren, sondern was sind die Werkzeuge, die dafür geeignet sind, dann kommen auch neue Dinge zu tragen, die wesentlich hilfreicher sind als bisherige ja, begrenzte Möglichkeiten, sich in festen Räumen zu treffen zu bestimmten Uhrzeiten, sondern viel auch mit Medien zu realisieren, Öffentlichkeit herzustellen, andere Leute zu motivieren, sich auch zu engagieren für die Themen, unabhängig davon, ob man jetzt in irgendeinem Rat, Forum oder Parlament sitzt. Und da geht schon einiges. Es braucht eben halt lange. Die Diskussionen tragen sich nicht über Monate, sondern über Jahre, manchmal bis zu Jahrzehnten. Und auch das ist natürlich ein Punkt, den man selber von wegen vererben. Man muss dafür Sorge tragen, dass die Kolleginnen, mit denen man zusammenarbeitet, natürlich auch Dinge fortsetzen. Also wenn ich mich jetzt zurückziehe, muss so jemand anderes damit am Ball bleiben. Und Bonn ist jetzt, sage ich mal, so eher ein dramatisches Beispiel, weil es so lange gedauert hat. In anderen, kleineren Kommunen geht es aber schneller. Ja, es liegt immer an der Spitze, es liegt immer an der Rahmensetzung. Gibt es jemanden, der sich voranstellt, am besten die Bürgermeisterin, der Bürgermeister, und sagt, ja, das will ich, dann haben die Dinge allein schon, dadurch, dass der Bürgermeister ist, eine Öffentlichkeit und eine Anerkennung. Es wird Thema, es gibt Auseinandersetzungen, mediale Berichterstattung. Es braucht am besten, das sind gute Bedingungen, einen Beschluss des Ausschusses oder des Rates, dass man das will, dann ist die Rahmensetzung schon mal klar. Und eine erarbeitete Liste derer, die alle mitzunehmen sind. Von Schule, von Jugendamt, aus der Jugendarbeit, aus der verbandlichen Jugendarbeit, aus den Vereinen und, so. Und dann, dass man gemeinsam diese Dinge startet und dann auch mitträgt. Und wenn die Voraussetzungen da sind und die Einsicht, wir gucken dann, was sind die besten Wege, die besten Zugänge, dann kann man eine ganze Menge machen.
Das waren ja jetzt schon die 10 goldenen Regeln.
Eigentlich ja.
Die wir haben, tatsächlich fantastisch.
Also ja, es zeigt sich auch so. Am Anfang, sage ich mal, jetzt der konkreten Jugendbeteiligungsaufgaben, die ich bei IAP jetzt auch beruflich ausfülle, habe ich eher immer auch die Methoden, die Formate, die Technologien gesehen. Und was auch wichtig war, sich da erstmal auch aufzustellen und so ein Portfolio von Möglichkeiten dann auch zu zeigen und anzubieten, auch Software so zu entwickeln, dass sie anschlussfähig ist. Das ist zwar ein schönes Wort, aber es muss ja tatsächlich dann irgendwo auch den Realitätsbezug haben. Aber genau bei diesen Arbeiten zu gucken, also funktioniert das denn auch eigentlich alles, was mich da begeistert und andere auch begeistert, kommt man sehr schnell dann eben halt zu den Punkten, die viel entscheidender sind als der Strom aus der Steckdose.
Das sind die du da aufgezählt hast.
Das sind genau die Punkte. Ja, und da muss man viel mehr investieren, dass das dann auch so stattfindet. Das ist viel mehr Gespräch, Überzeugungsarbeit. Auch das kann man auch sehr offen machen. Also schon auch darstellen, ja, warum möchte ich jetzt den Bürgermeister an der Spitze dieser Jugendbeteiligung? So, und nicht, was ich, den Sprecher des Jugendrings oder eben halt des Jugendparlamentes oder ein Jugendlicher, der sich besonders engagiert hat oder Vertreter einer Bürgerinitiative, wo Jugendliche sehr stark engagiert sind. Es ist einfach auch, um eine Reichweite zu haben. Da kann man tatsächlich vom Netz lernen. Ja, die auch die Ausstrahlung haben, Knoten, die wahrgenommen werden müssen.
Reichweite identifizieren.
Genau, die, über die man berichten, reden muss. Und das ist auch in der Struktur, eben einer kommunalen Struktur, eben halt in der Spitze. Das ist wichtig, die haben einfach auch aufgrund der Spitze die größte Reichweite und die größte Wahrnehmung. Und damit wird ein Thema wie Jugendbeteiligung auch so wichtig, wie das Thema es verdient.
Wie findet man denn die richtigen Tools und die richtigen Formate? Kann man sich irgendwie fortbilden?
Ja, das ist ja so eigentlich meine Aufgabe. Das, wobei ich es weniger kommunal orientiert mache. Wir haben das ein bisschen in unserem Projekt Jugend beteiligen jetzt. Gemeinsames Kooperationsprojekt mit dem Deutschen Bundesjugendring und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Ein bisschen aufgeteilt, welche Schwerpunkte bedient. Der DBJR, mehr Jugendverbandsarbeit. Die DKJS ist mehr konzentriert auf Kommunen. Und ihr habt da, wo ich arbeite mit meiner Kollegin, wir sind mehr auf die regionalen, landesbezogenen Geschichten, mehr auf Verbände und mehr auf übergreifende Beratung und Fortbildung konzentriert. Wobei das aber sehr durchlässig ist. Das ist dennoch so machbar, dass ich auch eben mal kommunal aktiv werde. Und dann ist es so, dass wir eben halt genau erstmal gucken, mit was für einer Fragestellung haben wir es zu tun, dann eben halt schauen, was machen denn schon andere bisher, wurde bisher da gemacht. Und dann gucken, wo sind denn eben halt Hinweise auch aus unserem Kollegenkreis. Es gibt so ein eigenes Netzwerk von Menschen, die auch so digitale Beteiligung vorantragen. Wer ist in der Nähe und wer hat da auch mehr Einblick, dass man das alles ein bisschen sortiert. Und dann natürlich auch etwas Passendes empfiehlt, wenn es was Passendes gibt. Das ist auch nicht immer gegeben, dass man eben halt auch die Instrumente hat, die jetzt genau in der Situation passen.
Wie findet man das Passende? Einfach ausprobieren?
Das ist ein Stück Erfahrung, ein Stück Blick drauf, ein Blick dann eben halt auch dafür, dass man Dinge ja auch nun anpassen kann. Und vor allen Dingen, wir setzen nicht darauf, dass wir nur mit einem Instrument arbeiten, also nicht nur ein digitales Tool oder eine Methode Kompromissfindens, Aushandlung vor Ort, sondern dass wir ganz, ganz klar eher uns darauf ausrichten, dass wir einen Mix machen von verschiedenen Zugängen. Und das können ganz kleine Tools sein, das können Dinge sein, die motivieren, die spielerisch sind und Dinge, die dann vielleicht an einem wesentlich späteren Zeitpunkt, vielleicht nach Jahren, es möglich machen, eine strukturierte Jugendbeteiligung im Format eines digital aufgestellten Jugendparlamentes dann auch ermöglichen. Aber diese Breite, die verfolgen wir auch, also in der eigenen Softwareentwicklung. Es gibt kleine Feedback-Tools, aber es gibt genauso auch große strukturierte Jugendbeteiligungswerkzeuge mit eigener Servermöglichkeit und, wo man alle Ebenen der ausgleichenden Demokratie durchlaufen kann. Und aber das ist nicht so, das werden wir nie tun, dass wir sagen, dann nehmt das, weil das erledigt für euch oder deckt dann eben halt alle Fälle ab, sondern immer modular denken und immer auch schrittweise beraten. Und insofern, es kommt wirklich immer auf die Konstitution an. Und es ist nicht vergleichbar. Bis jetzt gab es keinen einzigen Fall, wo ich dann sagen würde, naja, das war ja genauso wie da und dort. Also es gibt nicht eine Austauschbarkeit der Kommunen A, B, C, sondern es ist immer X und Z und W sind völlig anders, auch untereinander und natürlich auch nochmal im Verhältnis zu A und B und C.
Wir sind ja hier in der Evangelischen Akademie und darum ist es vielleicht ein bisschen gemein, aber gestern kam hier zur Sprache das Motto der Jesuiten nach der Reformation, die gesagt haben, vergesst die jetzige, konzentriert euch auf die zukünftige Generation. Vielleicht zum Abschluss, ist das richtig?
Ja, das mit dem Biologischen habe ich ja schon gesagt. Es gibt ein Problem. Also das Problem ist das Wahlalter einmal. Und da haben wir natürlich, wenn wir demografisch drauf gucken, wie sieht unsere Bevölkerungsstruktur aus, hat man natürlich einen Großteil derer, die wir auch gerne als Wähler hätten, wenn man eben mal einer entsprechenden Partei zugehört und das dazugehörige Amt, für das man sich aufstellt, bekleiden möchte. Wenn ich aber Politik machen möchte, unabhängig davon, dass es eben halt einen Proporz gibt der Verhältnismäßigkeit meiner Durchsetzungsanstrengungen, sondern sehe, wir müssen eben halt dafür Sorge tragen, dass eine Stabilisierung unserer parlamentarischen Demokratie stattfindet, dann muss ich parteiübergreifend denken und junge Menschen ansprechen und die mitnehmen und begeistern für Politik, grundsätzlich begeistern für Politik. Und das können sie ja nur auch erfahren, wenn sie Erfahrungen machen, die für sie motivierend genug sind, weiter am Thema zu bleiben, sich weiter einzubringen, sich zu politisieren und politisch zu interessieren und irgendwie vielleicht auch Verantwortung zu übernehmen. Und insofern, wenn ich dann einen Schwerpunkt setze von Bürgerinnenversammlungen, von Bürgerbeteiligung, dann würde ich den Fokus schon auf Jugendbeteiligung legen, weil die jungen Leute werden schnell alt. Das merkt man mir selber auch. Ja, wer heute noch 16 ist, der darf mit 18 schon wählen und mit 25 will er vielleicht Familie gründen. Das ist übrigens auch noch so ein Ding, was ich gerne den Bürgermeisterinnen erzähle, wenn solche Gesprächssituationen da sind, die dann oft beklagen, naja, also die Jugendlichen hier vor Ort, die sind ja auch bei ihren Freunden im Nachbarort, in der Clique und wenn wir Jugendbeteiligung machen, wer weiß, wer noch alles darüber mitredet und so. Und dann sage ich immer, ja, es ist gut, dass sich auch noch jemand aus dem Nachbardorf interessiert. Also weil dann kann man sagen, unser Dorf ist ja doch auch interessanter, als wir ursprünglich gedacht haben. Und die Zeitabschnitte sind wesentlich kürzer, als man es erstmal so für sich ja, am Kalender sieht, weil wenn ich wieder auch Bevölkerung zurückgewinnen will, dann muss ich ja schon heute mit 16, 17 ansprechen, damit sie mit 25 vielleicht sich auch entscheiden, mit guter Erinnerung an ihr Dorf, hier kann ich meine Familie auch setzen und mich weiter auch hier einbringen. Das interessiert mich. Und insofern werben überall, auch in Nachbarstädten, sie mitnehmen, damit man selber auch die Zukunft des eigenen Ortes damit auch sichern kann. Das heißt, die Investition, Jugendbeteiligung voranzustellen, ist eigentlich auch die Investition, dass man sicherstellt, dass man auch als Gemeinde gut weiter existieren kann und sich auch wieder verjüngen kann.
Dann machen wir uns gleich wieder an die Arbeit. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.